ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessie Wellmer.
Willkommen am fortgeschrittenen Samstagabend, an dem wir Sie zu dritt empfangen. Andreas Keckel hat den Sport, Jens Riewer hat die kompakten Nachrichten.
Hallo, schönen guten Abend.
Es ist der Abend vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, vor dem Tag, an dem etwas passieren könnte, was es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gab. Erstmals könnte eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft in einem Landtag werden. Das ist laut Umfragen in Thüringen überaus wahrscheinlich und in Sachsen gut möglich. Längst nicht nur in Deutschland wird man verfolgen, wie die knapp 5 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in den beiden benachbarten Bundesländern abstimmen werden. Und vielerorts stellt man sich auch jetzt kurz davor die Frage, was die Menschen bewegt und was sie erwarten. Manuel Mehlhorn.
Protestparty heute Nachmittag in Dresden. Die Tolerate, eine Demonstration für Solidarität und Vielfalt gegen Rechtsextremismus.
Für mich bedeutet AfD, hat für mich nichts mit Demokratie zu tun. Die entscheiden sich halt für Wege, denen man halt einfach nicht folgen kann.
Die Anspannung am Tag vor der Wahl ist spürbar.
Ich habe ganz, ganz große Angst. Genau deswegen hoffen wir, dass wir heute noch ein bisschen die Leute, die hier sind, für die Wahl mobilisieren können, dass es vielleicht nicht ganz so grausam wird.
Zur selben Zeit in Erfurt. Knapp 3000 Menschen demonstrieren parallel zum Wahlkampfabschluss der Thüringer AfD gegen die Partei. Dafür sind manche auch aus anderen Bundesländern angereist.
Wir sind ja gar nicht hier aus Thüringen, aber wir sehen das natürlich mit großer Besorgnis und denken uns, dass das wahrscheinlich das Ergebnis ganz erschreckend sein wird.
Vor allem außerhalb der großen Städte ist die Hoffnung auf einen Politikwechsel hingegen groß. Auch im Thüringer Altenburg, einer Hochburg der AfD.
Ich würde denken, man sollte die einfach mal machen lassen. Das Problem ist bloß, wenn die Karre dann in den Sand gefahren ist, wie kriegt man sie wieder raus, ne?
Es sind ganz unterschiedliche Themen, die die Menschen hier umtreiben.
Ausländerpolitik. Kindergärten, Schulen, wir haben keine Lehrer. Im Kindergarten, das geht nicht vorwärts. So, Gesundheitswesen, die alten Leute ordentlich versorgen. Das sind so die wichtigsten Probleme, die wir haben.
Im sächsischen Penig, rund 30 Kilometer von Altenburg entfernt, klingt das ähnlich. Was viele immer wieder ansprechen, das Thema Migrationspolitik.
Ich habe nichts gegen die, die sich hier anpassen, integrieren, unsere Sprache lernen. Die können gerne hier bleiben, aber alle anderen, die dann doch bloß von unseren Steuergeldern leben, die sollen doch bitte wieder nach Hause.
Morgen früh um 8 öffnen in Sachsen und in Thüringen die Wahllokale.
Auf die Themen, die die Thüringer und Sachsen im Alltag besonders beschäftigen und damit ihre Wahlentscheidung beeinflussen können, hat auch Jörg Schönborn im ARD-Wahlstudio geschaut. Jörg, was sagen eure Umfragen dazu?
Es ist keine Zeit guter Nachrichten und deshalb prägen Sorgen die Stimmung. Wir haben ja auch im Beitrag eben einiges schon davon gesehen. Und es sind eigentlich zwei Themen, die die Mehrzahl der Menschen beschäftigen. Dass die Kriminalität künftig zunimmt, befürchten 77%. Dass zu viele Fremde nach Deutschland kommen, 67%. Nach Ereignissen wie in Solingen gibt es da ja durchaus einen deutlichen Zusammenhang. Also der Wunsch nach innerer Sicherheit ist ein großes Thema. Aber, und das hatten wir in den letzten Jahren noch nicht so, auch die Sorge der Mehrheit, den Lebensstandard nicht halten zu können. Und daran sieht man, es hat sich wirtschaftlich etwas verändert. So etwas hat Auswirkungen auf Wahlen. Das hier ist die Bewertung der wirtschaftlichen Lage in Sachsen über die letzten 25 Jahre. Und man sieht, da geht es jetzt richtig runter. Thüringen, die Kurve parallel, nur noch 39% und 30% bewerten die Wirtschaftslage als gut. Wirtschaft, Sicherheit, das sind bundespolitische Themen. Deshalb weht ein starker Gegenwind für die Ampelparteien aus Berlin hier nach Sachsen und Thüringen. Deutliche Urteile, die streiten so viel, dass im Land fast gar nichts mehr vorangeht, sagen über 80%. Die tun zu wenig, damit wir sicher leben können, sagen 70%. Also auch die Bundespolitik wird morgen eine große Rolle spielen.
Mhm. Jörg, zwei Wahlen in zwei Nachbarbundesländern. Welche Gemeinsamkeiten erwartet ihr und wo liegen die Unterschiede?
Ja, es sind Wahlen in Ostdeutschland. Du bist ja selbst unterwegs gewesen und hast berichtet. Und das spüren wir stärker als bei früheren Wahlen. 75% sagen, Politik und Wirtschaft sind immer noch von Westdeutschen bestimmt. Wir sind Bürger zweiter Klasse an vielen Stellen. Das sind höhere Werte als zuletzt. Und da sucht man Personen, denen man vertrauen kann. Das waren früher starke Ministerpräsidenten. Die beiden stehen zur Wahl. Beide haben aber ihre Werte deutlich senken müssen. 55% noch zufrieden mit Kretschmer, 51% mit Ramelow. Deshalb ist Platz für neue Angebote in beiden Bundesländern. Zum ersten Mal tritt das Bündnis Sarah Wagenknecht an. Sie selbst ist eine zugkräftige Person, 46% Zustimmung. Die Chance, nach 7 Monaten Parteiexistenz in 2 Landtage einzuziehen. Und er, Björn Höcke von der AfD, ist zwar persönlich mäßig bewertet, kann sich aber Hoffnungen machen, zum ersten Mal Wahlsieger, stärkste Partei, in einem Parlament zu sein. Und das zeigt, diese Wahlen morgen können durchaus ein Einschnitt mit historischer Bedeutung sein.
Vielen Dank, Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio. Danke.
Danke nach Hamburg.
Dieser Bus war gestern Abend unterwegs, um Menschen zum Stadtfest ins nordrhein-westfälische Siegen zu bringen. Doch aus der Vorfreude aufs Feiern wurde lebensbedrohliches Entsetzen. Auch wenn glücklicherweise niemand starb und es keinen terroristischen Hintergrund gibt, wieder war es ein Angriff, der mit einem Messer begangen wurde. Der Innenminister von NRW denkt deshalb jetzt über mehr Kontrollen bei großen Veranstaltungen nach. In Siegen entschied man, das Stadtfest nicht abzusagen und heute fortzusetzen. Ingrid Bertram.
Sommerlaune, die Menschen sind unterwegs. Eigentlich ein guter Tag zum Feiern. Doch in Siegen sind viele verunsichert nach dem Messerangriff von gestern.
Man guckt sich um. Ich selber habe mich auch schon erkundigt, wie man sich dann eben dementsprechend wehren kann mit einigen Hilfsmitteln.
Wir haben gerade auf der Autofahrt ja noch mal drüber gesprochen, weil wir uns die Frage stellten, wo finden wir einen Parkplatz? Eigentlich hätte man die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, aber jetzt überdenkt man das natürlich noch mal.
In diesem Bus stach gestern Abend eine Deutsche auf die Fahrgäste ein. Darin saßen etwa 40 Personen. Geistesgegenwärtig stoppte der Busfahrer sofort und öffnete die Türen. Dennoch 6 Menschen werden verletzt, 3 davon lebensgefährlich. Die Frau wird noch am Tatort verhaftet. Sie ist polizeibekannt und offenbar psychisch krank. Daher kein Terrorverdacht. Genau wie bei ähnlichen Vorfällen diese Woche in Moers oder Recklinghausen. Erklärt sich die Häufung von Messerangriffen nach Solingen durch einen Nachahmereffekt, wie man es von Amoktaten oder Suiziden kennt. Wissenschaftler sagen, eine einzige Ursache gäbe es meist nicht.
Es kommen selbstverständlich immer noch andere Belastungsfaktoren dazu. Also Nachahmungstaten sind ja nicht wie eine Werbung, dass Leute das machen, die sonst nie auf den Gedanken gekommen sind, sondern da kommen schon zahlreiche Belastungsfaktoren dazu. Und dann ist das vielleicht nochmal so ein Merkmal mehr, was dann wirklich die Tatumsetzung ermöglicht.
In Siegen geht das Stadtfest weiter mit mehr Polizeipräsenz und jetzt auch einer Messerverbotszone. Innenminister Reul besucht die Stadt am Morgen und kündigt grundsätzlich weitere Maßnahmen gegen Messergewalt an.
Ich lasse gerade prüfen, ob es rechtlich möglich ist, aufgrund der bestehenden Rechtslage bei großen Festen auch Taschenkontrollen durchzuführen.
Damit könnte die Gefahr von Messerangriffen zumindest eingedämmt werden. Eine Tat wie gestern wäre damit aber trotzdem schwer zu verhindern.
Die Hoffnung auf zumindest kurze lokale Feuerpausen im Gazastreifen sind groß. Israel hatte vor wenigen Tagen auf Drängen der Weltgesundheitsorganisation WHO sogenannten humanitären Pausen zugestimmt, damit mehr als 500.000 Kinder gegen Kinderlähmung geimpft werden können. Morgen soll die Polio-Impfkampagne offiziell beginnen. Bereits heute sind nach Angaben des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza die ersten Kinder versorgt worden. Nachdem es vor kurzem den ersten Polio-Fall seit 25 Jahren im Gazastreifen gab. Bei einem Baby. Hannah Resch.
Der 11 Monate alte Abdulrahman konnte schon fast laufen, sagt seine Mutter. Jetzt wird er es vielleicht nie können. Ich war schockiert, als sie mich angerufen haben und mir gesagt haben, dass mein Sohn Abdulrahman der erste Fall mit Polio ist. Das rechte Bein des Kleinen ist gelähmt. Eine Behandlung in Gaza ist gerade nicht möglich und die Krankheit ist hoch ansteckend. Nevin bangt um ihre anderen 8 Kinder. Natürlich habe ich Angst um sie, weil sie nicht vor dieser Krankheit geschützt sind. Und ich kann meine Kinder unter diesen Umständen nicht beschützen. Ich versuche es, aber das hilft nicht. Wir leben in einem Zelt und in schrecklichen Bedingungen. In Abwässern hatte die Weltgesundheitsorganisation vor 2 Monaten die ersten Polioviren in Gaza seit mehr als 25 Jahren entdeckt. Das Poliovirus wird hauptsächlich über Speichel und verunreinigtes Wasser übertragen. In den Zeltstätten in Gaza ist Hygiene kaum möglich. Deshalb will Nervin mit den Kindern die nächsten Tage zum Impfen gehen. Denn morgen startet eine groß angelegte Kampagne, für die stundenweise Feuerpausen ausgehandelt wurden. 640.000 Kinder müssen für eine Immunisierung geimpft werden oder eine Auffrischung bekommen. Schon heute haben die ersten die vielleicht lebensrettenden Tropfen erhalten. Doch die mehr als 2000 medizinischen Helfer stehen vor Schwierigkeiten, die Menschen zu erreichen. 90% der Palästinenser sind vertrieben und müssen teilweise kilometerweit zu den Impfstellen laufen. Viele sorgen sich, ob und wie sie ihre Kinder sicher zu den Impfstationen bringen sollen. Humanitäre Pausen sind gut, aber letztendlich ist die einzige Lösung, um die Gesundheit der Kinder in Gaza zu schützen, ein Waffenstillstand. Mindestens 9 Tage soll die Impfkampagne dauern. Für den kleinen Abdulrahman bleibt nur die Hoffnung auf eine Behandlung im Ausland oder dass das passende Medikament zu ihm gebracht wird.
So, und die Kurznachrichten des Tages, die hat jetzt Jens.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen mehrere Leichen entdeckt. Derzeit laufe ein Einsatz, um sie zu bergen und zu identifizieren. Er werde noch mehrere Stunden dauern. Es wird vermutet, dass es sich um getötete Geiseln der Terrororganisation Hamas handelt. In der Mitteilung der Armee kommt das Wort Geiseln aber nicht vor. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat bekräftigt, dass die Allianz nicht vorab über den Vorstoß der Ukraine auf russisches Gebiet informiert war. Die NATO spiele dabei keine Rolle, sagte Stoltenberg der Welt am Sonntag. Zugleich stellte er klar, die Offensive in der Region Kursk sei vom internationalen Recht gedeckt. Die Ukraine dürfe zur Selbstverteidigung russische Stützpunkte auch hinter der Grenze angreifen. Im Indopazifik hat es eine weitere Kollision zwischen Schiffen der Küstenwachen Chinas und der Philippinen gegeben, die 5. innerhalb eines Monats. Die philippinische Küstenwache veröffentlichte diese Bilder und warf China vor, ihr Schiff absichtlich gerammt zu haben. Der Vorfall ereignete sich vor den Spratly-Inseln, die sowohl von China als auch von den Philippinen, Taiwan und Vietnam beansprucht werden.
Wir gehen jetzt rüber zum Sport, Fußball-Bundesliga, und da fangen wir in Stuttgart an. Die vergangene Saison war ja sensationell, der VfB jetzt in der Champions League unterwegs, im Pokal locker in der 2. Runde. Doch bei all dem Trubel, lieber Andreas, müssen die Stuttgarter mittlerweile auch ziemlich aufpassen, dass sie die Liga nicht vernachlässigen.
Ja, und daran dürften die Schwaben schon jetzt nach 2 Spielen von allen Seiten erinnert werden. Denn nach der Auftaktpleite in Freiburg und dem 3:3 gegen Mainz heute ist der Fehlstart des Vizemeisters endgültig perfekt. Und das, ja, obwohl es heute richtig gut losging für den VfB und nach noch ein paar Minuten vor Schluss der erste Sieg doch greifbar nahe schien.
Mainzer Freude nach einem verrückten Fußballnachmittag in Stuttgart.
Stuttgart war besser. Ich denke, dass Stuttgart in der über 90 Minuten eine bessere Mannschaft heute. Und wir müssen besser verteidigen. Aber wir haben in Perioden für das Spiel sehr gut Fußball gespielt.
Zunächst spielt allerdings nur der VfB Stuttgart. Die Überlegenheit zeigt sich in der 8. Minute. Enzo Mio mit der 1:0-Führung. Die Gastgeber auch danach spielbestimmend. Jamie Leveling lässt nach einer Viertelstunde Robin Zehntner im Mainzer Tor keine Chance. Nach einem durch Amiri verwandelten Elfmeter kurz vor der Pause kommt bei Mainz der Glaube zurück. Die 05er gleichen in der 65. Minute durch Kapitän Johnny Burkhardt aus. Und als viele schon an einen Unentschieden glaubten, bringt Fabian Rieder in der 88. Minute den VfB erneut in Führung. Doch in der 4. Minute der Nachspielzeit lässt der eingewechselte Maxi Leitsch die Mainzer Fans jubeln. Mainz punktet in Stuttgart durch große Moral.
Die Vorfreude, die ist riesengroß. Frankfurts Coach Dino Toppmöller hat es auf den Punkt gebracht vor dem ersten Heimspiel der Saison. Und auf Seiten der Eintracht ist da heute auch echt keiner enttäuscht worden beim hochverdienten 3:1 gegen Hoffenheim. 54.000 in der Arena, toller Offensivfußball der Frankfurter und überragend ausgerechnet einer, ja, der noch gestern drauf und dran war, die Eintracht zu verlassen.
Es ist die große Show von Eintracht-Stürmer Omar Marmoush. Bis gestern stand ein Wechsel in die englische Premier League im Raum, doch der Ägypter bleibt in Frankfurt und wirbelt gegen Hoffenheim. Marmoush auf Hugo Ekitike, die Eintracht offensiv überragend, das 1:0 nach 24 Minuten.
Ja, es ist ein geiles Gefühl für jeden, glaube ich, der es mit der Eintracht dann hat heute. Die Leute kommen ja ins Stadion, um offensiven Fußball zu sehen, um Spektakel so ein bisschen zu sehen. Und ich glaube, dass das heute schon ein guter Schritt war.
Und die Gala-Vorstellung von Omar Marmoush geht weiter. Marmoush, Ekitike und Hugo Larsson schiebt ein zum 2:0 nach 33 Minuten. Es ist ein heißes Ding in Frankfurt bei 30 Grad im Schatten. Im zweiten Durchgang meldet sich der Gast aus Hoffenheim zurück. André Kramaric verkürzt nach 54 Minuten auf 1:2. Doch kurz danach macht Omar Marmoush dann alles klar. Ein Treffer auf Bestellung.
Bei Omar, dem habe ich auch extra nochmal gesagt, der soll doch bitte ein Tor schießen, dann kann ich auch seinen Namen auch nochmal selber im Stadion hören.
Hat geklappt. Eintracht Frankfurt mit Omar Marmoush gewinnt hochverdient mit 3:1 gegen Hoffenheim.
Ja, wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Bremen und Dortmund trennen sich torlos. Bochum unterliegt Gladbach 0:2. Kiel verliert seine Bundesliga-Heimpremiere gegen Wolfsburg 0:2. Und Leverkusen, der Meister, unterliegt Leipzig 2:3. Es war Leverkusens erste Niederlage nach 35 Bundesligaspielen. Bereits gestern das 1:0 von Union Berlin gegen Aufsteiger St. Pauli. Morgen noch zwei Spiele. Da trifft dann Heidenheim auf Augsburg und die Bayern haben Freiburg zu Gast. Dritter Wettkampftag heute bei den Paralympics in Paris und mit drei Medaillen war es einmal mehr ein erfolgreicher Tag für das deutsche Team. Einer allerdings, den man sicher auf dem Treppchen beim Weitsprung erwartet hatte, der erlebte eine ziemliche Enttäuschung heute Abend im Stade de France.
Der Goldtraum wird zum Albtraum und Leon Schäfer nicht Paralympicsieger. Er gewinnt auch kein Silber, nicht mal Bronze, medaillenloser Vierter mit 6,93 Meter. Der Niederländer Joël de Jong triumphiert mit Weltrekord 7,68 Meter. Maike Hausberger dagegen erfüllt sich ihren Traum, gewinnt bei ihren dritten Paralympics ihre erste Medaille. 2012 und 2016 startet sie als Leichtathletin. 2018 wechselt sie zum Radsport. Mit der Bronzemedaille heute im 500 Meter Zeitfahren hat sich ihr sportlicher Neuanfang endlich ausgezahlt.
Ich bin zwischen Qualifikation und Finale den Lauf immer wieder durchgegangen. Ich fahre los, ich bleib stehen, ich gebe Druck auf die Pedale und hau alles raus, was in mir ist. Und ja, hat gereicht.
Thomas Schmidberger und Valentin Baus spielen als Doppel ihre ersten Paralympics zusammen, erreichen gleich das Finale. Gegen ihre chinesischen Kontrahenten sind sie aber chancenlos, verlieren das Spiel nach drei Sätzen, gewinnen insgesamt jedoch Silber. Mira Mark startet zum zweiten Mal bei den Spielen. Eine paralympische Medaille hat die 20-Jährige noch nicht. Mit deutschem Rekord erreicht sie das 100-Meter-Rückenfinale. Im Endlauf verbessert sie sich noch einmal um eine Sekunde, gewinnt überraschend Bronze.
Tja, und morgen beginnt der September, der Monat des Fallobstes und auch des Wollmützenwaschens, Carsten. Mit welchem Wetter geht's denn los?
Das mit dem Wollmützenwaschen habe ich, glaube ich, noch nie gemacht im September. Wir bekommen morgen kein Wollmützenwetter, sondern Hochsommer, viel Sonnenschein bei bis zu 33 Grad. Bevor ich das genauer zeige, kurzer Blick Richtung Sahara, Richtung Afrika. Denn hier passiert gerade etwas Außergewöhnliches. Der September ist im Norden Afrikas der Monat, in dem die tropischen Monsunregenfälle am weitesten nach Norden vorankommen. Normalerweise erreichen sie dann den nördlichen Rand der Sahelzone. Was wir aber in unsere Wettermodellen sehen und was in den nächsten Tagen passieren wird, ist, dass wir große Regenmengen auch im zentralen mittleren Teil der Sahara vorfinden, bis in den Süden Algeriens. Vor allem hier in Mali dreht sich ein regelrechtes tropisches Tiefdruckgebiet, also eine ganz besondere Wetterentwicklung dort. Bei uns hingegen keine Regentropfen, zumindest für die meisten Menschen. In der Nacht bleibt es sternklar, in der tagsüber dann morgen am Sonntag Sonnenschein von früh bis spät, mit einer Ausnahme, morgen Nachmittag, und zwar im Süden Baden-Württembergs, vom Schwarzwald über die Schwäbische Alb und dann bis zum bayerischen Alpenrand. Dort kann es einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen nachts 8 bis 20 Grad, tagsüber im Norden bis zu 28 Grad, im Südwesten bis zu 33 Grad. Am Montag und Dienstag kommen die Regenschauer und Gewitter allmählich weiter bis zur Mitte Deutschlands voran. Das insgesamt bei sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen um rund 30 Grad.
Carsten Schwanke, herzlichen Dank. Wir sind durch für heute. Hier folgt das Wort zum Sonntag.
Mit Gedanken über aktuelle Probleme und falsche Propheten.
Und wir sehen uns morgen wieder am Landtagswahlabend bereits um 21.55 Uhr zu einer Extrasendung. Tschüss.
Tschüss. Ciao.